Hier spricht das nationalrevolutionäre Radio vom Dritten Weg.
Ja, also erstmal grob, worüber ich heute erzählen werde. Ich werde erstmal was Allgemeines darüber erzählen, über die Luftangriffe auf Chemnitz im Rahmen des Zweiten Weltkrieges. Dann werde ich nochmal darauf eingehen, was überhaupt davor und warum Chemnitz ein Ziel war. Und in dem Rahmen auf die Strategie, die Chemnitz dort getroffen hat, die Militärstrategie, werden dann eine kurze Chronik darüber geben, wann die Angriffe genau waren und in welchem Angriff was genau passiert ist. Und werde dann nochmal darauf eingehen, warum man Chemnitz, jedenfalls aus unserer Sicht jetzt, als Kriegsverbrechen werten kann und es eben kein legitimer Militärschlag war. Und danach vielleicht noch ein kleines Fazit dazu ziehen. Ja, also ich beginne erstmal, was man allgemein jetzt unter den Luftangriffen auf Chemnitz, was man sich darunter vorstellen kann. Chemnitz trafen im Rahmen des Zweiten Weltkrieges insgesamt 14 Luftangriffe zwischen 1940 und 1945. Davon 10 Stück, die man als schwere Luftangriffe werten kann, vom 6. Februar bis zum 6. März 1945. Die Angriffe wurden geflogen zu 55% von den Einheiten der Royal Air Force. Das betrifft allerdings in dem Fall nicht nur die Briten, war nur unter britischem Kommando, betrifft auch zu großen Teilen kanadische Einheiten. Und zu 45% von Einheiten der United States Air Force. Hauptsächlich beteiligt waren daran die 8. US-Luftflotte und das Bomber Command unter Air Marshal Arthur Harris, die auch für Dresden verantwortlich waren. Abgeworfen wurden insgesamt 7.700 Tonnen Sprengmittel und Brandsätze. Die offizielle Todeszahl der Angriffe ist schwer zu betiteln, da selbst von offizieller Stelle gesagt wird, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegen wird, vermutlich mehr als doppelt so hoch. Die offizielle Todeszahl beträgt allerdings 4.000 Tote. Warum man diese Zahl nur sehr schwer in offiziellen Zahlen festhalten kann, wird sich dann gleich noch zeigen. Ich habe mich allerdings auf die offiziellen Zahlen berufen, da ich es immer schwierig finde, eine geschätzte Zahl als Fakt zu werten. Bei den Angriffen wurden 80% der städtischen Gebiete der Stadt Chemnitz restlos vernichtet. Und die Angriffe auf Chemnitz waren Teil der Moral Bombing Strategie und hauptsächlich auch der Operation Donnerschlag, der auch Dresden und zum Beispiel Magdeburg zum Opfer fielen. Ja, warum war Chemnitz überhaupt ein Ziel? Also die erste Erwähnung im Sinne des Luftkrieges im Zweiten Weltkrieg war im September 1941. Da ist Chemnitz auf einer Liste von 43 deutschen Großstädten aufgetaucht, die als Ziel zu werten waren. Im Oktober bzw. November 1941 wurde Chemnitz dann erstmals auch von britischen Aufklärungsflugzeugen fotografiert und ausgespäht. Ein attraktives Ziel war Chemnitz vor allem aufgrund dessen, dass es als sächsisches Manchester bezeichnet war. Bedeutet natürlich auch, dass es für Deutschland eine wichtige Industriestadt war. Viel wichtiger für die Strategie an sich war allerdings vor allem, dass die Stadt eine sehr hohe Bevölkerungsdichte aufwies, vor allem durch konzentrierte Hochbauzonen und einer sehr engen Verflechtung von Fabriken und Arbeiterwohnungen. Das war sozusagen nicht eindeutig zu trennen. Das Ziel waren dabei vor allem nicht nur Industrie- und Verkehrsknotenpunkte, die ja aufgrund von militärischer Bedeutung durchaus ein legitimes Ziel gewesen wären, sondern vor allem auch die Zivilbevölkerung der Stadt. Das alles war Teil des Strategiepapiers des Moral Bombing, die zum Ziel hatte, nicht etwa die Zerstörung von besagten Verkehrsknotenpunkten, sondern vor allem auch die Eliminierung von Arbeits- und Verwaltungskräften durch das sogenannte Dehousing. Bedeutet die Zerstörung von Wohnstätten und die Demoralisierung der Zivilbevölkerung. Ergo war, genau wie in Dresden, Hamburg, Magdeburg, war Chemnitz nicht nur in Kauf genommener Kollateralschaden der Schaden der Zivilbevölkerung, sondern vor allem auch ein ausgesprochenes Ziel des Angriffes. Nun kommt allerdings dazu, dass Chemnitz auch im Jahr 1943 für große Bomber noch nicht erreichbar war, allein aufgrund der Technik und der Aufrüstung der Luftflotten. 1943 konnte man als Grenze für britische Luftangriffe noch Kiel, Hannover, Kassel und Mannheim nennen. Das war so die Linie, weiter als das konnten große Bomber nicht fliegen, nur Aufklärungsflugzeuge und gegebenenfalls kleine Bomber. 1944-45 änderte sich dies aber schlagartig, vor allem durch die Aufnahme großer viermotoriger Bomber und neuer Radartechniken, die A, eine größere Reichweite bedeuteten und vor allem B, auch Angriffe bei Nacht möglich machten. Somit komme ich im Prinzip schon zu den genauen Luftangriffen auf Chemnitz. Den ersten Angriff kann man werden am 17. August 1940, oft nicht weiter genannt, weil es vermutlich nur ein verirrter kleiner Bomber war, vor allem da Chemnitz sehr für große Bomber noch gar nicht in Reichweite war. Schäden waren auch in diesem Angriff nicht nennenswert, es sind nur ein paar Scheiben zu Bruch gegangen und ein paar Bäume, die dabei mit zu Schaden kamen, südlich von Chemnitz. Dann war auch eine ganze Weile Ruhe, Chemnitz wurde lange Zeit in Ruhe gelassen aufgrund seiner günstigen Lage, bis zum 12. Mai 1944. Ging von 13.30 Uhr bis 14.35 Uhr der Bombenalarm. Insgesamt waren 8 Bombeneinschläge in Chemnitz-Rabenstein zu werden. Das eigentliche Ziel der Angriffe waren die Treibstoffwerte in Brüx, das ist Nordböhmen. Und Chemnitz war sozusagen ein Gelegenheitsziel. Quasi auf dem Rückflug noch eine Bombe draufgeworfen, prinzipiell. Große Zerstörungskraft hatte dieser Angriff allerdings noch nicht. Die einzige Tragödie, die man hierzu nennen könnte, wären zum Beispiel schon ein toter Säugling im Alter von 6 Monaten, einfach auch durch die Druckwelle des Bombeneinschlages. Weiter ging das Ganze am 29. Juni 1944 von 8.45 Uhr bis 10.10 Uhr. Chemnitz ist hier Teil einer Offensive auf die Treibstoffwerke in Leipzig geworden. Die restlichen Kampfstoffe wurden sozusagen wieder als Gelegenheitsziel auf Chemnitz mit abgeworfen. Getroffen von diesem Abwurf wurden vor allem der Schlossteich, der Küchwald, Chemnitz-Burna und wieder Rabenstein. Dieser Angriff ließ dann schon für die Chemnitzer einen ersten Eindruck über die Zerstörungsangriffe, über die Zerstörungskräfte von diesen Luftangriffen aufgrund von einzelnen abgebrannten und zerstörten Gebäuden. Glücklicherweise war aber auch hier die Anzahl der Toten noch relativ gering. Am 11. September 1944 von 11.30 Uhr bis 13.25 Uhr fand dann der erste gezielte Angriff auf Chemnitz statt. Die Ziele waren hier die Wandererwerke und der Autounion-Standort als Produktionsstätten, vor allem für Panzermotoren. Die Werke wurden im Sinne des Angriffes zwar beschädigt und in Brand gesetzt, glücklicherweise haben die Bomben aber zum Großteil die Stadt verfehlt. Die Bomben trafen in ein benachbartes Feld. Werke konnten schnell repariert werden, jedoch konnte man bei diesem Angriff zum ersten Mal bereits über 100 Todesopfer, die hauptsächlich die Arbeiter der Werke betraf, aufschreiben. In 1944 gab es dann keine weiteren Angriffe über die Luft mehr auf Chemnitz. Allerdings wurde nach diesem Angriff schon die Operation Thunderclap, die Operation Donnerschlag, geplant. Vor allem auf Bitten der Offensive der Roten Armee. Teil der Operation Thunderclap waren Großangriffe auf Berlin, Magdeburg, Dresden, Leipzig und eben Chemnitz. Die Operation begann am 6. Februar 1945, erstmals dann mit großen viermotorigen Bombern. Der Angriff begann 10.50 Uhr, blieb ohne Entwarnung. Abgeworfen wurden bei diesem Angriff 1132 Tonnen von Spreng- und Splitterbomben. Das ausgeschriebene Ziel des Angriffes waren die Hilbersdorfer Bahnanlagen. Die Bahnanlagen wurden allerdings verfehlt bzw. nur gering beschädigt. Die Schäden in anderen Stadtteilen waren dafür bereits erheblich. Der nächste Angriff ließ nicht lange auf sich warten. Im Sinne der Dresden-Offensive wurde auch Chemnitz am 14. Februar 1945, quasi einen Tag nach Dresden, Angriffsziel. Die Angriffe flogen von 11.45 Uhr bis 13.55 Uhr und dann abends bzw. nachts von 20.35 Uhr bis 22 Uhr und von 0 bis 1.20 Uhr. Die Mittagsangriffe wurden noch durch die US Army Air Force geflogen. Bereits nur in diesem Mittagsangriff wurden bereits beinahe 800 Tonnen Bomben abgeworfen. Die Abendangriffe durch das Bomber Command unter Arthur Harris warfen dann nochmal rund 2000 Tonnen Sprengkraft ab. Das ausgeschriebene Ziel an diesem Tag war in Chemnitz ein ähnliches Szenario anzurichten, wie es am Vortag in Dresden der Fall war. Die Stadtziele in Chemnitz wurden allerdings aufgrund von einer zu dichten Wolkendecke verfehlt, sprich die Stadt wurde nicht getroffen. Jeder, der Chemnitz kennt, weiß, Chemnitz liegt sozusagen in einem Kessel. Von daher war die Wolkendecke an dem Tag recht dicht. Dafür wurde eine massive Zerstörung der dörflichen Vororte von Chemnitz, sprich Einsiedel, wo wir uns heute befinden, Erpenschlag, Reichenhain und Altenhain vor allem erzielt. Was dadurch allerdings ausblieb, war ein Feuersturm, wie er am Vortag in Dresden stattfand. Einfach aufgrund der eher ländlichen Gebiete hat die Infrastruktur und derartiges Ausbreiten des Feuers nicht hergegeben. Nach Aufklärung der Alliierten war Chemnitz angeschlagen, allerdings noch nicht vernichtet. Nach Air Chief Marshal Arthur Harris waren demzufolge auch weitere Angriffe notwendig. Am 2. und 3. März 1945 kamen dann auch die ersten Folgeangriffe von 10 Uhr bis 12 Uhr an beiden Tagen. Die Angriffe wurden beide durch die US Army Air Force geflogen. Es wurden rund 1000 Tonnen Bomben auch an diesem Tag abgeworfen, die auch erstmals starke Schäden im Stadtgebiet hinterließen. An diesem Tag konnte man auch die ersten Tragödien verzeichnen, die die Luftangriffe auf Chemnitz mit sich führten. Das erste nennenswerte Ereignis war hier ein Flüchtlingszug aus dem Osten des Reiches, der durch den Einschlag der Bomben in Sigmar vom Bahndamm stürzte und auf die Straße fiel. Zu bezeichnen in diesem Angriff waren 75 sofort Tote, darunter 30 Kinder und 250 weitere Schwerverletzte. Was aus diesen 250 Mann geworden ist, ist im Nachhinein nicht weiter dokumentiert. Man kann sich allerdings im Sinne der Bombardierung feststellen, dass wahrscheinlich nicht allzu viele überlebt haben. Ein weiteres Ziel war die Firma Rhein-Neckar AG, damals der größte Werkzeugmaschinenhersteller Europas oder jedenfalls einer der größten, und das städtische Kinderheim auf der Bernsdorfer Straße. Beide Gebäude wurden nahezu dem Erdboden gleichgemacht. Zu verzeichnen sind auch bei diesen beiden Ereignissen bereits mehrere hundert Tote, vor allem Frauen und Kinder. Das Hauptziel, der Bahnhof in Hilbersdorf, wurde auch dieses Mal wieder verfehlt. Allerdings steht der schlimmste Angriff im Sinne der Bombardierungen Chemnitz noch bevor. Am 5. März um 9.45 Uhr bis 12 Uhr ertönte erstmals der Bombenalarm. Geflogen wurden von der US Army Air Force wellenartige Angriffe. Es wurden mittags bereits 560 Tonnen Bomben abgeworfen. Diese Bomben hinterließen bereits großflächige Zerstörungen im Stadtgebiet. Der Bahnhof Hilbersdorf als Primärziel wurde erneut verfehlt. Um 20.30 Uhr ertönten die Sirenen erneut. Die erste Welle der Royal Air Force hat auch nicht lange auf sich warten lassen. 20.37 Uhr bis 21 Uhr flog die erste Welle und die zweite Welle von 22.30 Uhr bis nach Mitternacht. Die Bilanz dieses abendlichen Angriffes sind 400 Luftminen, 1.100 Tonnen Sprengbomben und 850 Tonnen Brandbomben. 80% der bebauten Stadtfläche, zusammengefasst rund 6 Quadratkilometer, wurden bei diesem Angriff fast restlos zerstört und ausgebrannt. über 2000 einzelne Meldungen, gehen allerdings schon hoch bis auf 3600, nur um einen groben Überblick zu geben. Gemeldete Todesopfer gab es nur in der Nacht vom 5. auf den 6. März. 42.000 Wohnungen, das war damals ein Drittel des kompletten Stadtgebietes, sind ausgebrannt und waren unbewohnbar, wenn noch vorhanden. Die Phosphorbomben, die auf Chemnitz abgeworfen wurden, erzeugten an diesem Tag aufgrund des städtischen Gebietes einen Feuersturm, der dem von Dresden ähnelte. Das Glück der Stadt Chemnitz war, dass die Nacht frostig war und Neuschnee gefallen ist. Der Feuersturm konnte sich nicht ausbreiten, jedenfalls nicht wie in Dresdner Ausmaß, und ist deshalb zwar verheerend, allerdings nicht so schlimm wie in Dresden geblieben. Es hatte über 2 Tage gedauert, bis die letzten Brände gelöscht waren. Vor allem, weil einige Bomben scheinbar mit einem Zeitzünder versehen waren. Sprich, sie zündeten später, um die Feuerwehr daran zu hindern, die tobenden Brände zu löschen. Die alliierte Luftaufklärung notierte Chemnitz an diesem Tag mit Essen als weitere tote Stadt. Hierzu möchte ich ein Zitat von einem Zeitzeugen aus Klein-Olbersdorf anbringen. Auch außerhalb der glühend rot erleuchteten Stadt Chemnitz war die Luft frühlingshaft blau und der Schnee überall mit Rußflocken und verkohltem Papier bedeckt. Viele Menschen, oft mit geschwärzten Gesichtern und sengendem Brandgeruch an den Kleidern, die in der Stadt alles verloren hatten und froh waren, noch am Leben zu sein, erreichten in der Morgendämmerung Ortschaften in der Umgebung, um für Tage oder Wochen eine Bleibe zu suchen. Der letzte Angriff auf Chemnitz war damit noch nicht geschehen. Am 11. April 1945 flogen die alliierten Bomberpiloten auch einen Angriff auf die Gießerei der Firma Krautheim in Brunna. Auch hier wurden nochmal 16 Tonnen Bomben auf die Gießereien abgeworfen. Allerdings wurde dieser Angriff von der Bevölkerung vermutlich nur noch apathisch wahrgenommen. Die Sensibilität für Luftangriffe ist vermutlich bei vielen mit ihren Freunden und Verwandten am 5. März gestorben. Nun komme ich dazu, warum Chemnitz eben kein legitimes Kriegsziel war. Dazu muss man erstmal anfangen zu definieren, was ist überhaupt ein Kriegsverbrechen. Leider ist das juristisch nicht ganz einfach, da im Prinzip jeder Nationalstaat dafür seine eigene Definition hat. Die umfassendste Rechtsquelle, die man dazu finden kann, die auch häufig in nationales Recht übernommen wurde, findet man hier im römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Danach habe ich mich jetzt auch mal gerichtet. Und zwar muss man da in Auszügen dem Artikel 8 Absatz 2b Augenmerk schenken. Und zwar zitiere ich hier einfach mal. Schwere Verstöße gegen die im internationalen bewaffneten Konflikt anwendbaren Gesetze und Gebräuche, nämlich jene der folgenden Handlungen. Erstens, vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung als solche. Zweitens, vorsätzliche Angriffe auf zivile Objekte. Drittens, vorsätzliches Führen eines Angriffes in der Kenntnis, dass dieser auch Verluste an Menschenleben, die Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler Objekte verursachen wird, die eindeutig in keinem Verhältnis zu dem insgesamt erwarteten konkreten und unmittelbaren Vorteil stehen. Viertens, der Angriff auf unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude, die nicht militärische Ziele sind. Fünftens, die Verwendung von Waffen, Geschossen, Stoffen und Methoden der Kriegsführung, die geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu verursachen. Weiter interessant wäre auch noch der Artikel 8 Absatz 1 des römischen Statuts. Dies gilt besonders, wenn diese als Teil eines Plans oder einer Politik oder als Teil der großen Begehung solcher Verbrechen im Umfang verübt werden. Unter Verweis auf die Phosphorbomben und die Strategie des Moral Bombing braucht man hier vermutlich nicht weiter überlegen, ob man das Ganze als Kriegsverbrechen definieren kann oder nicht.
Dazu bleibt zu bemerken, dass das Deutsche Reich im März 1945 bereits kurz vor der Kapitulation stand. Truppen der US-Armee und der Roten Armee trafen sich bereits im April in Torgau. Daraus kann man schließen, dass die Angriffe auf Chemnitz, Dresden, auch Magdeburg nicht kriegsentscheidende Bedeutung hatten, wenn überhaupt dem Krieg in irgendeiner Form gedient haben. Zumal auch in Chemnitz kaum Truppen zur Verteidigung der Stadt anwesend waren. Offiziell wurde das Ganze allerdings nie als Kriegsverbrechen verurteilt, maximal kritisiert. Auch in diverse Reparationsforderungen, die ohnehin willkürlich festgelegt wurden, wurde das Ganze bis heute nicht einberechnet. Ja, das Fazit daraus, was ich für den heutigen Umgang mit dem Thema ziehen würde, wirft vor allem die Frage auf, ob das Thema nicht längst Vergangenheit ist. Aus meiner Sicht ist es das sicherlich nicht. Allein aus moralischer Sicht sicherlich würde ich diese Ereignisse sehr ungern in Vergessenheit geraten lassen. Aber vor allem auch aufgrund dessen, dass die politische Gegenseite so gern mit NS-Kriegsverbrechen argumentiert, finde ich es nicht ganz unwichtig, politisch sich auch über die Luftangriffe bewusst zu sein und hiermit argumentieren zu können. Im Endeffekt sollte aber auch jeder für sich überlegen, was er hier von unseren Ahnen an Durchhaltevermögen geleistet wurde, was vor allem heute auch zu unserem Dasein führt. Jeder sollte überlegen, ob er diesem Erbe im Rahmen seiner Möglichkeiten gerecht wird und in der momentan vorherrschenden, ich würde es mal als volksfeindlichen Situation betiteln, erkennen wir am zum Beispiel Multikulturalismus, an Genderideologien, im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas entgegensetzt. In eigener Sache möchte ich hier auch nochmal auf den 1. Mai in unserer Heimatstadt Chemnitz verweisen. Dankeschön.